Das Pavel Haas Quartett war das mit dem zweiten Satz Kutsche, Kutscher und Pferd aus dem Streichquartett Nummer 2 Opus 7 von Pavel Haas. Eine Live-Aufnahme aus der Klosterkirche in Münsterlingen. Und Kutsche, Kutscher und Pferd, das sind ja die ursprünglichen Bewohner der Garage, könnte man sagen. Die ist ja eigentlich eine Weiterentwicklung von Stall und Kutscherhaus. Macht hoch die Tor, die Garage, heißt heute die Matinee in der SWR Kultur. Und da schauen wir nach, wo heute die Kutschen stehen. Die mit den Pferdestärken statt den Pferden. Andreas Vetter ist Professor für Kunst- und Kulturgeschichte an der Detmolder Schule für Gestaltung und hat sich beschäftigt mit der Kulturgeschichte der Garage. Guten Morgen, Herr Vetter.
Guten Morgen.
Ich habe gerade wegen unserer Musik den Weg über Stall und Kutscherhaus genommen. Gäbe es da vielleicht noch einige andere Verwandte zu nennen? Woher kommt die Garage?
Ja, da haben Sie eigentlich recht, denn eigentlich kommt die Garage gar nicht von dem Stall, sondern von der Remise. Und die Remise ist der Abstellort für die Kutschen. Und aus der Remise entwickelte sich dann Stück für Stück, als immer mehr Menschen sich Autos leisten konnten, ja die Garage als Teil eines Einfamilienhauses oder eben der Villa.
Also diese Transformation zu dem, was wir heute so kennen als Garage, so einem meist ziemlich nüchternen, einfachen Bau, das beginnt im Grunde in dem Moment, in dem auch die Zahl der Autos sich steigert, also massentauglich wird das Ganze und man dann einen regenfesten Unterschlupf braucht.
Genau, wobei das natürlich ganz, ganz langsam vonstatten ging, denn die ersten Automobilbesitzer hatten natürlich so zum Ende des 19. Jahrhunderts erstmal ziemlich viel Geld aufzuwenden und tatsächlich gehörten zu den ersten Automobilbesitzern auch Kaiser und Könige und Unternehmer.
Die hatten ja eine Remise.
Exakt, die hatten große Stallungen und dann für die ersten Fahrzeuge brauchte man ja auch einen Chauffeur und dieser brauchte wiederum einen Werkstattbereich und die Autos mussten gepflegt und gewartet werden. Das heißt also, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, was eigentlich notwendig war, um ein einziges Fahrzeug zu betreiben, sagen wir mal um 1900 oder 1910.
Die Garage, die dann entstanden ist, als viele Leute Autos hatten, ist ja eigentlich ja fast die einfachste Architektur, die man sich vorstellen kann. Die richtet sich ein bisschen nach der Größe des Autos, denke ich. So ein Auto ist so 5 Meter lang, 2 Meter breit. Braucht man noch ein bisschen Luft drumherum zum Ein- und Aussteigen. Macht also so 11, 12 Quadratmeter. Das sind ziemlich schlichte Wände oft, die da drumherum sind. Ein Dach oben drauf und ein Tor rein. Eine ganz simple Architektur. Sie haben aber ein Buch geschrieben über die Kulturgeschichte der Garage. Da sind ganz andere Garagen versammelt. Das sind richtige Paläste. Oft gibt es da deutlich mehr Autostellplätze als Hausbewohner. Das ist ästhetisch oft ziemlich beeindruckend, aber auch ganz schön dekadent, oder?
Ja, das stimmt, wenn man bestimmte Entwürfe anschaut. Also es gibt natürlich eine Villa in Hollywood, in der dann goldfarbene Fahrzeuge stehen und alles aus Marmor ist. Aber das ist ein Stil. Und es gibt natürlich auch andere Räume, in denen jetzt nun Autoliebhaber ihre Autos haben. Und ich glaube, da ist es dann eigentlich nicht mehr dekadent, sondern es handelt sich wirklich um Kultur. Ob man jetzt ein Kunstwerk sammelt oder ein Automobil, ist ja heute bei den Preisen von 1 Million oder mehreren Millionen schon gar nicht mehr so wichtig. Und es sind ja auch wirkliche Designschätze, die man dann hat.
Also nicht jede Garage dient zur kurzzeitigen Unterbringung eines Fahrzeugs und man fährt hauptsächlich rein und raus, sondern manche Fahrzeuge stehen auch länger in der Garage, weil die da quasi wie in einer Kunstgalerie aufbewahrt werden.
Genau, deshalb ist es ja auch dann ziemlich wichtig, dass die Fahrzeuge gut klimatisiert sind und man braucht Licht und einen entsprechenden Zugang. Und dann sind die Fahrzeuge eben oft auch so, dass man sie rollen muss, damit sie überhaupt erst anspringen, wenn das jetzt ältere Fahrzeuge sind. Und das kann man oft nicht bewerkstelligen, wenn man so eine kleine Normgarage bei sich zu Hause hat.
Man hört es ein bisschen und man liest es auch bei Ihnen, dass Ihnen das Auto auch nicht völlig egal ist. Denn wenn man auf Ihre Bilder guckt und auf die Bildunterschriften, dann wird da nicht nur die Architektur beschrieben, sondern es werden auch die Fahrzeuge identifiziert, die man auf den Fotos aus den Garagen sehen kann. Wie nah ist Ihnen das Auto?
Ja, schon ziemlich nah. Also es gibt ja so eine Liebhaberei, Autophilie, das ist dann schon fast eine Krankheit, könnte man sagen. Soweit ist es nicht, aber es ist einfach ein wunderbares Objekt und es ist eben mehr als nur ein Produkt. Man ist ja damit unterwegs und man pflegt es und das finde ich so schön. Es ist auch sozial so breit positioniert, denn es gibt ja Menschen, die fahren ein Auto 30 Jahre, die übernehmen das von den Eltern. Es gibt Taxis, die so gepflegt werden, dass sie Millionen von Kilometern fahren. Das muss kein Supercar sein. Also es ist einfach so eine sehr, sehr schöne Beziehung, die man aufbauen kann, wie zu einem Pferd.
Und in was für einer Garage steht Ihr Pferd respektive Auto?
Also mein erstes Fahrzeug ist eigentlich das Fahrrad. Und das zweite Fahrzeug ist ein Sportwagen und der steht in einer Mehrfachgarage, so wie man das bezeichnen würde. Aber auch die musste ich mir extra suchen, weil die Garage bei meinem Haus, wo ich wohne, so steil ist und so alt, dass man mit einem modernen Auto da gar nicht mehr runterkommt. Das ist also vorne und hinten schubbert und man dann mit Gummimatten arbeiten muss. Und ich glaube, jeder hat so eine Geschichte mit seiner Garage und seinen Autos, wenn man so ein bisschen Jahrzehnte hinter sich hat. Das gehört natürlich auch irgendwie zur Automobilkultur dazu.
Ist das eigentlich vielleicht nicht ausschließlich, aber doch auch ein deutsches Phänomen, diese Liebe zum Auto und damit diese Liebe zur Garage? Sie haben gerade Hollywood erwähnt, aber Deutschen sagt man ja insgesamt ein sehr emotionales Verhältnis zum Auto nach. Wirkt sich das auch auf die Garagen aus?
Das ist sehr interessant. Also wir haben, als wir überlegt haben, ein solches Buch zu machen, erstmal gesehen, dass wir sehr, sehr viele Bücher zu Einfamilienhäusern machen. Und da schreibt man dann über Wohnzimmer, über Bäder und die Garage vernachlässigt man. Und in dem Moment, in dem man dann mal schaut, erstaunt ist, dass in Deutschland, auch wenn dort viele Menschen das Auto sehr mögen, eine sehr diskrete Art und Weise im Umgang mit dem Fahrzeug gewählt wird. Selbst Sammler mit ganz großartigen Sammlungen sind sehr, sehr zurückhaltend damit. Während in Asien, in Japan zum Beispiel, fast so eine Art von jungenhafter Begeisterung existiert. Also da werden dann Schaufenster im Wohnzimmer eingerichtet und obwohl die Häuser sehr, sehr klein sind, werden die Autos da reingepresst, sodass man sie sehen kann. Und in den USA kann das eben so weit gehen, dass man richtige Scheunen gestaltet dafür oder Colonial-Style-Remisen baut, die dann wirklich auf dem Grundstück auftreten. Und das ist erstaunlich, dass das Autoland Deutschland doch so bescheiden auftritt.
Aber nicht alles, was in Ihrem Buch zu sehen ist, ist sehr bescheiden. Es geht sogar so weit, dass man gläserne Aufzüge hat, mit denen man Fahrzeuge zum Beispiel in den Wohnraum hinein transportieren kann, damit man sie immer sieht. Also das sind richtige Ausstellungsstücke.
Ja, das stimmt. Also es gibt vielleicht, könnte man sagen, eine ganz vernünftige Variante dieses Aufzugs. Das sind die Carlofts. Das heißt ein Apartmenthaus, das dann Lodgen hat auf jedem Geschoss und man fährt unten vom Gehsteig in eine Garage und die Garage ist dann ein Aufzug. Und dann kann man aber rückwärts rausfahren und steht dann im Prinzip auf der Loggia und kann aus seinem Wohnzimmer auf dieses Auto schauen, was bei ihm geparkt ist. Und das Auto ist dann in der Großstadt eben sicher geparkt. Und in diesem Fahrstuhl wiederum kann man dann Projektionen an die Wand spielen, sodass man sich vorkommt wie in einem Aquarium. Es gibt so viele witzige Aspekte, die man findet, wenn man sucht.
Ja, das sieht man ja bei Ihnen auch. Da werden Autos auf Dächern geparkt. Es gibt eigene Anbauten, die jetzt erstmal überhaupt nicht wie eine Garage aussehen, weil die zum Beispiel einfach eine Glaswand haben, durch die man von außen auf das Auto, das im Innenraum steht, schauen kann. Und man kann gar nicht erkennen, wie das da rein oder rauskommt. Die Garage, wir haben am Anfang darüber gesprochen, ist eigentlich eine total einfache Architektur mit 4 Wänden, meistens einem Flachdach und einem Tor. Und das ist irgendwie alles ziemlich festgelegt. Was reizt denn Architekten offensichtlich daran, die Garage trotzdem immer wieder neu zu erfinden?
Meistens ist es so, dass jemand eben ein schönes Auto hat oder mehrere und möchte die thematisieren und sehen. Und dann kommt man auf solche Ideen. Und das hängt natürlich auch vom Grundriss ab. Also das Grundstück zum Beispiel ist in Deutschland oft sehr klein und da muss man kreativ werden, dass man eben zum Beispiel den Garten untergräbt und eine Tiefgarage dort hineinsetzt und dann eben den Rasen drüber laufen lässt. Und in Deutschland ist natürlich auch die Landesbauordnung immer sehr wichtig, weil es dann wiederum in Deutschland Vorgaben gibt, wie eine feuerhemmende oder rauchdichte Abschottung durch eine T30-Tür und wie auch immer das heißt. Also die Architekten kennen sich aus und die Bauherren haben ihre Fantasien und das spielt dann nachher zusammen.
Ja, und die Bauherren verfügen offensichtlich jedenfalls in diesen Fällen über erhebliche Mittel. Also das sind alles Millionenobjekte, die vielleicht sogar eher im zweistelligen Millionenbereich anzusiedeln sind, die Gebäude, die man da sehen kann. Gibt es denn auch kreative Beschäftigungen mit der Standardgarage, die so neben dem normalen Einfamilienhaus steht, die vielleicht darüber hinausgehen, dass man die Tür mit irgendwelchen lustigen Motiven bemalt?
Ja, das gibt's auch. Also Ideen wie zum Beispiel einen im Boden der Garage versteckten Weinkeller. Da hat jemand einen Zylinder praktisch in den Boden hineingegraben mit einer Wendeltreppe und dort seine besten Weinflaschen dann im Regal. Und wenn das Auto auf dieser Grube steht, die mit einem Deckel verschlossen ist, kann also kein Dieb diesen Wein finden. Das kann sich, glaube ich, jeder einrichten, der unter dem eigenen Garage kein weiteres Geschoss hat. Also solche Dinge gibt's natürlich bis hin eben zu der Tatsache, dass man die Garage auch multifunktional nutzen kann. Also man kennt es ja, dass eben dann die Jugendlichen da ihre Bandproben haben und dafür kann man die Garagen auch ausstatten. Das muss nicht immer Luxus sein, sondern die Liebe zum Auto oder zum Ort des Autos, die betrifft eigentlich alle, die irgendwie ein bisschen infiziert sind vom Fahrzeug.
Und in der Garage ist viel mehr möglich, als dass man da nur sein Auto parkt. Wie sind Sie denn zur Architektur und Kulturgeschichte der Garage gekommen? Über die Liebhaberei zum Auto?
In gewissem Sinne ja, aber eigentlich habe ich mir Villen angeschaut. Das ist praktisch so eine Art von Forschungsbereich bei mir. Und ich habe in den 1920er, 30er Jahren eben sehr viele Villen gefunden, bei denen das Auto, das war damals ja noch recht jung, Einfluss genommen hat auf die Garage. Dass also zum Beispiel eine Villa von Le Corbusier im Erdgeschoss gebogen war, genau in dem Kreis, den auch sein Auto brauchte, wenn es wendete. Und wenn man sich dann eben anschaut, mit welcher Akribie und mit welchem Engagement schon in dieser Zeit daran gebaut wurde, dann kommt man so ein bisschen rein in die Thematik.
Das Automobil prägt auch die Immobilie, weiß der Kulturhistoriker Andreas Vetter. Er hat gesprochen mit mir über Garagenkultur in der Garagenmatinee in SWR Kultur. Danke, Herr Vetter.
Gerne.